Wir fahren jetzt weiter. Noch kurz mit den Apokryphen des Neuen Testaments. Wir haben also die Kriterien gesehen, um ein Buch des Neuen Testaments anzunehmen. Nun ist wichtig, all diese Apostel und Propheten, die von den Aposteln anerkannt waren, lebten im ersten Jahrhundert nach Christus. Und dabei ist nun interessant, dass der Apostel Paulus das Lukas-Evangelium zitiert als Heilige Schrift. 1. Timotheus 5, 18, da zitiert Paulus, um einen bestimmten Gedanken zu beweisen, denn die Schrift sagt, und Schrift, das ist der typisch jüdische Ausdruck für die Heilige Schrift, die kanonische Schrift, und er zitierte aus der Tora: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das ist ein Zitat aus 5. Mose 25, 4. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das ist im Grundtext wörtlich Lukas 10, Vers 4, Vers 7. Das heißt, der Apostel Paulus betrachtet das Lukas-Evangelium auf der gleichen Ebene wie die Tora, das Gesetz Mose. Und weiter, der Apostel Petrus erwähnt in 2. Petrus 3 die Briefe des Apostels Paulus und zählt sie da in 2. Petrus 3, Vers 15 und 16 zu den Heiligen Schriften. Denn er sagt, die werden von Unwissenden verdreht, wie auch die übrigen Schriften. Also da haben wir 13 Briefe. Es gibt gute Argumente, dass Petrus hier sogar direkt in Vers 15 auf den Hebräerbrief anspielt. Denn was er da sagt über einen Brief, den sie da bekommen haben, passt nur auf den Hebräerbrief als Rundschreiben an Juden. Und auch inhaltlich, er sagt, wie unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Nämlich, dass man die Langmut des Herrn für Errettung achten sollte. Petrus schrieb an Juden ein Rundschreiben. Und im Hebräerbrief haben wir ein Rundschreiben an Juden, wo es immer wieder heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Achtet die Langmut des Herrn für Errettung. Wie unser Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit, die sieht man besonders im Hebräerbrief, geschrieben hat. Und dann sagt er, und auch alle Briefe sind schwierig von Paulus und die werden verdreht, wie auch die übrigen Schriften. Also haben wir bereits neutestamentlich hier 14 Paulusbriefe bestätigt, plus Lukas Evangelium. Es gibt schon 15. Wir haben nur 27 Bücher im Neuen Testament. Und dann überhaupt Schriften von Matthäus, Johannes, ist es sowieso kein Problem. Also, so sehen wir, der Kanon wurde nicht erst erkannt um 400 nach Christus. Denn das wird uns manchmal, das wird uns von Bibelkritikern erzählt. Ja, da hat es ein Konzil gegeben in Nordafrika und da wurde dann beschlossen, das sind die Bücher, die dazugehören. Tatsache ist, man hat diese Bücher bereits im ersten Jahrhundert anerkannt. Aber im Laufe der Zeit hat es verschiedene Zweifel gegeben an verschiedenen Orten. Ist das nun auch ein echter Brief von Paulus oder ist das echt von dem? Oder warum eigentlich nicht die Petrus-Apokalypse? Aber im Laufe der Zeit hat man beweisen können, Petrus Apokalypse ist ein Betrug, Thomas Evangelium ist ein Betrug, stammt eben nicht vom richtigen Apostel. Und heute rückblickend können wir sagen, die alte Kirche hat alle gefälschten Bücher abgelehnt. Und sie hat kein Buch anerkannt, das nicht wirklich echt wäre. Also die können uns keine Argumente geben, historisch, um zu zeigen, ein Buch im Neuen Testament ist wirklich eine Fälschung aus späterer Zeit. Das ist doch schon eindrücklich, also wie genau die alte Kirche aufgepasst hat. Und so wurde der Kanon schon im ersten Jahrhundert erkannt, anerkannt, er wurde nicht gebildet. Das ist etwas ganz anderes. Er musste nur erkannt werden. Und es gab Schwierigkeiten im Laufe der Zeit, man hatte auch nicht so viel so Handys und so Zeugs und E-Mail, wo man kommunizieren konnte. Aber man kann wirklich sagen, um 400 war das in der ganzen Welt klar, welche Bücher dazugehören, welche nicht. Das war so die allgemeine Übereinstimmung. War durch. Und noch etwas zu diesem Konzil von Hippo. Das war nur ein lokales Konzil. Und dort wurde nicht beschlossen, sondern dort wurde bekannt. Ein Bekenntnis abgelegt zu diesen 27 Büchern. Aber es gibt die sogenannten ökumenischen Konzile. Ökumenisch heißt den ganzen Erdkreis umfassend. Konzil von Nicäa, 300, wann? 325, Konzil von Konstantinopel, 382, Konzil von Ephesus, 450. Ja, die sind ganz wichtig. Weil da wurde das Bekenntnis abgelegt zur Gottheit des Sohnes Gottes, Nizänisches Konzil, zur Gottheit des Heiligen Geistes, Konzil von Konstantinopel, dann die Menschheit und Gottheit Christi in einer Person, Konzil von Ephesus, ganz wichtige Konzile. Das sind also die ökumenischen, allumfassenden Konzile, da wurden diese Grundwahrheiten bekannt, als Bekenntnis abgelegt. Und wichtig, die Reformatoren haben diese Konzile alle anerkannt. Muss man wissen. Aber die haben uns erklärt, warum. Die haben das nicht anerkannt, weil es ein Konzil war, sondern die haben es anerkannt, weil die das bekannt haben, was in der Bibel steht. Das ist der Unterschied, ja? Die haben also diese alten Konzilbekenntnisse anerkannt, weil sie biblische Wahrheiten verkündigt haben über Grundwahrheiten. Und nun, die Pointe, auf die ich heraus will, in den ökumenischen Konzilen ging es nie um den Kanon. Komisch, war das so klar, dass man das nie brauchte. Ein offizielles, allumfassendes Bekenntnis. Nein, war nicht nötig. Und ein Hippo, das war ein lokales, da hat man dieses Bekenntnis abgelegt. Also, so klar. Und übrigens, es gibt keine Kirche, die neutestamentlich apokryphen, also gefälschte Bücher aus dem zweiten oder späteren Jahrhundert, anerkennen würde. Neutestamentliche Apokryphen sind gar kein Problem. Diskutieren können wir also nur über die in den katholischen Bibeln. Und da haben wir jetzt die Antworten. Da können wir sagen, ja, da hat also die katholische Kirche doch ein bisschen, ist sie doch ein bisschen zu spät gekommen, ja? 2000 Jahre später wurden die dann plötzlich aus Büchern Gottes Wort eindeutig daraus machen. Jetzt gehen wir zur Bibelauslegung. Wenn wir gesehen haben, die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist wunderbar, bis in unsere Zeit überliefert. Was nützt das uns, wenn wir die Bibel gar nicht verstehen, wenn wir sie lesen? Nun, es braucht zum Lesen einige Voraussetzungen. Erstens, die Bereitschaft, Gottes Willen zu tun. Der Herr Jesus sagt in Johannes 7, 16 bis 17, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wie kann ich die Überzeugung bekommen, dass die Bibel 100% Gottes Wort ist? Ich habe erklärt, was man alles für Argumente bringen kann. Aber das kann dazu führen, dass jemand das toll findet und trotzdem hat er diese Überzeugung nicht. Und für die ganze Heilige Schrift nicht. Was kann man da machen? Ja, es ist eine Verheißung. Wenn jemand bereit ist, wirklich Gottes Willen zu tun, die Bibel auf sein Leben anzuwenden, auch da, wo es einem nicht passt, dann wirkt Gott von seiner Seite durch seinen Geist ein Zeugnis in unserem Herzen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die Reformatoren, Calvin zum Beispiel, hat das genannt, das Testimonium Spiritus Sancti Internum, das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Das schreibt er so sehr schön darüber in seiner Institutio. Übrigens in der Institutio, das sind nur ein paar Seiten, die könnte man streichen. Das ist das mit der doppelten Prädestination. Das ist nur ein kleiner Teil darin. Das ist ein Genuss, um zu lesen. Und er erklärt das sehr, sehr schön, wie der Heilige Geist diese innere Gewissheit gibt. Und das hängt davon ab, wollen wir Gottes Wille tun oder nicht. Ich habe weitere Stellen hier angefügt, 1. Johannes 2, 27, 3, 24, 5, 10, wo man auch wieder findet, wie der Heilige Geist im Herzen Gewissheit über die Wahrheit wirkt. Und das können wir nicht machen. Da braucht es eben wirklich, dass der Mensch sich beugt unter Gottes Willen. Zweitens, Gottesfurcht. Salomo schreibt, Sprüche 1, 7, die Furcht des Herrn ist der Erkenntnis Anfang. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Der Ausgangspunkt für wahre Erkenntnis ist Gottesfurcht. Also die Ehrfurcht vor der Größe und Majestät Gottes. Das braucht es. Und wir merken, das ist gerade etwas, was unter evangelikalen Christen heute immer mehr zu kurz kommt. Diese innere tiefe Ehrfurcht vor Gott wird auch verkürzt in der Verkündigung. Und das brauchen wir. Und das ist der Ausgangspunkt, dass wir richtig an die Bibel herangehen können. Und wenn wir dann auf Schwierigkeiten stoßen, was machen wir? Wir wissen, dass Gott der allweise Gott ist. Und dass er auch weiß, wie man diese Zahlen zusammenbringt. Ja? Und noch vieles andere. Das bringt uns eben zur Ehrfurcht vor dem Bibeltext. Und den braucht es. Die Bibel als Roman. Können wir gerade vergessen. Ist ja rausgekommen so, ja? Das ist ein reiner Unsinn. Die Bibel ist Gottes Wort und verlangt Gottes Furcht von ihren Lesern. Drittens, Neugeburt. Aus Epheser 1, 13 bis 14 lernen wir, dass der Mensch durch den Glauben an das Evangelium versiegelt wird mit dem Heiligen Geist. Also durch die Bekehrung geschieht die Wiedergeburt und die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. 1. Korinther 2, 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und dann erklärt Paulus im Gegensatz der geistliche Mensch. Er kann erkennen. Also wir brauchen die Versiegelung durch den Heiligen Geist und das ist nur möglich durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und dieser Geist wirkt dann in uns. So entsprechend dem Beispiel Lukas 24, 32. Die beiden Jünger, die mit dem Herrn gegangen sind, sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Der Herr hat den Jüngern die Schrift geöffnet. Der Herr ist weggegangen und der Heilige Geist ist gekommen als Sachwalter. Er öffnet die Schrift. Aber im gleichen Kapitel, Vers 45, heißt es, dann öffnete er ihnen den Verstand. Man kann auch übersetzen Verständnis, aber es ist eigentlich besser, dann öffnete er ihnen den Verstand, griechisch Nous, um die Schriften zu verstehen. Merken wir, da werden zwei Dinge geöffnet. Die Schrift wird geöffnet und unser Verstand wird geöffnet. Das heißt, wir sind von Natur aus zu. Ohne Alkohol, zu. Und der Geist Gottes muss unseren Verstand öffnen. Übrigens nicht den Verstand an den Nagel hängen. Das ist nicht das Problem, zu viel Verstand, sondern das Problem ist zu wenig Verstand. Der Verstand ist zu. Und der Geist Gottes öffnet die Schrift und öffnet auch unseren Verstand. Das sind zwei Dinge. Ja, und dazu gibt es natürlich noch mehr Stellen. Wir gehen weiter. Ein wichtiger Punkt, ein geordnetes Christenleben. 1. Korinther 3, 1-3. Paulus spricht zu den Korinthern. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen. Das heißt Menschen, die durch den Geist Gottes geleitet werden. Normalerweise im Alltag. Sondern als zu Fleischlichen. Das heißt Menschen, die normalerweise durch ihre sündigen Neigungen getrieben werden. Sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise. Denn ihr vermochtet es noch nicht. Aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich. Und wandelt nach Menschenweise. Also, ein wiedergeborener Christ kann geistlich sein oder fleischlich. Und wenn er nicht ein geordnetes Leben führt, wo Sünde vorzu geordnet wird und bekannt wird. 1. Johannes 1, Vers 9 als Lebensstil. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Ist übrigens Präsenz. Präsenz hat im Griechischen oft die Bedeutung der Wiederholung. Wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden immer wieder vergibt und uns immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja? Und wer sein Leben nicht vorzu immer wieder ordnet, ist ein fleischlicher Christ und ist nicht fähig für die Speise des Wortes Gottes. Nur Babymilch. Und das zeigt uns, wenn unser Leben nicht in Ordnung ist, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir die Bibel nicht verstehen. Und wenn jemand argumentieren will und es ist, sagt, es ist so und sein Leben ist nicht in Ordnung, hat er auch kein moralisches Gewicht. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Mit dem Herrn leben. Nicht, dass wir es können, dauernd, ja? Aber, dass wir mit dem Herrn leben wollen und unser Leben einfach immer wieder ordnen. Dann sehen wir das Zentrum der Bibel, ist Jesus Christus. Johannes 5, 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Also das ganze Alte Testament weist auf Jesus Christus hin. Wir können sagen, die Bibel ist christozentrisch. Christus ist im Zentrum. Und wir müssen daher, angefangen vom Schöpfungsbericht, die Bibel immer auf Christus hinlesen. Und im Neuen Testament, wo er als der gekommene Messias beschrieben wird, ist es sowieso klar. Christus im Mittelpunkt. So müssen wir die Bibel lesen. Weiter, wir müssen unterscheiden einerseits die Einheit der Bibel, aber auch ihre Vielfalt sollten wir sehen. In Galater 3, Vers 8 wird die Bibel genannt die Schrift. In der Einzahl. Aber vorhin, Johannes 5, 39, die Schriften. Ja, die Einzahl betont die Einheit der Bibel, die Mehrzahl betont die Vielfältigkeit der Bibel. Nun, das hat viele Konsequenzen. Erstens, Wir müssen richtig unterscheiden lernen. 2 Timotheus 2,15. Anweisung des Paulus aus der Todeszelle an seinen Mitarbeiter Timotheus. Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. So ist es ganz wörtlich übersetzt. Es geht nicht um das Wort austeilen, sondern das Wort der Wahrheit gerade schneiden, nicht so irgendwie zack, zick, zack, zick, zack, ja? Also man muss ein Arbeiter sein, der sauber arbeitet, der ganz klare Schnitte zieht im Wort der Wahrheit. Wie soll das gehen? Verschiedene Zeitalter. Es gibt trotz der Tatsache, dass die Bibel eine Einheit ist, auch vieles zu unterscheiden. Zum Beispiel können wir im Lauf der Heilsgeschichte von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 verschiedene Zeitalter unterscheiden. Nun, da gibt es Leute, die sagen, ja, das ist Dispensationalismus. Nein, da machen wir nicht mit. Ja gut, was heißt Dispensation? Das heißt Zeitalter. Dispensationalismus heißt die Lehre der Unterscheidung von verschiedenen Zeitaltern in der Heilsgeschichte. Kolosser 1, Vers 26. Da spricht Paulus über das Geheimnis Christus in euch und sagt davon, es war in den Zeitaltern, von den Zeitaltern her und von den Generationen her verborgen. Jetzt aber ist es seinen Heiligen geoffenbart worden. Er spricht in der Vergangenheit von Zeitaltern. Ja? Das sind mindestens zwei, ja? Wir haben ja gelernt, Mehrzahl ist zwei und mehr. Gut. Paulus erklärt mit diesem Ausdruck, also vor ihm gab es mindestens zwei Zeitalter. Epheser 1, 21. Christus auferweckt zu Rechten Gottes, hoch erhaben über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Gibt es viele Zeitalter? Zwei, dieses und das zukünftige. Und dann gibt es noch die Zeitalter, früher. Also haben wir mindestens vier Dispensationen. Paulus war ein Dispensationalist. Kommt noch dazu, die Rabbiner haben übrigens auch so gesprochen. Bei den Rabbinern findet man den Ausdruck Ha'olam Hazeh. Das ist dieses Zeitalter. Und Ha'olam Haba, das ist das kommende Zeitalter, wenn der Messias herrscht. Ja, und wir haben im Neuen Testament, in Epheser 1 und auch diverse weitere Stellen, ich habe sie alle aufgeführt im Text, genau diese Ausdrücke. Das heißt, das Neue Testament, der Heilige Geist bestätigt diese rabbinische Ausdrucksweise. Und damit übrigens auch ein zukünftiges, tausendjähriges Reich. Ja, haben wir auch noch Probleme mit Amillennialisten und so weiter hier angesprochen. Also, wir müssen verschiedene Perioden unterscheiden. Seite 25. In der Periode des Gesetzes zum Beispiel gab es die verschiedenen Tieropfer, die wir heute nicht mehr haben. Das ist ein deutlicher Unterschied zwischen der Zeit des Gesetzes und der Zeit der Gnade. Am Sinai schloss Gott einen Bund mit Israel. Wir sehen einen deutlichen Unterschied zwischen der Zeit vor diesem Bundesschluss und der Zeit nach diesem Abkommen. Und so können wir weiterfahren. Oder vielleicht noch vierter Abschnitt auf dieser Seite. Ebenso fand bei der Sintflut ein gewaltiger Einschnitt statt. Nach der Flut setzte Gott unter Noah die obrigkeitliche Schwertgewalt ein, mit Todesstrafe bei Mord. Aber das war eine neue Einrichtung, die gab es vor der Sintflut nicht. Deutliche heilsgeschichtliche Wende. Also wir müssen diese Dinge unterscheiden, sonst machen wir einen Mischmasch. Ja, bringen wir alles durcheinander. Weiter, wir müssen unterscheiden zwischen direkter und indirekter Regierung. Im Alten Testament wird zum Beispiel bezeugt, dass Gott den Gesetzlosen bestraft und den Gerechten segnet. Sprüche 10, 30, 12, 13 und so weiter. Würde man das auf heute übertragen, so käme man ganz schnell zu gravierenden Fehlschlüssen. Dann müssten wir meinen, dass alle die, welche unter Schicksalsschlägen leiden oder krank sind, eindeutig unter der Zucht und dem Gericht Gottes stehen. Ja. Steht so. Sprüche 10, 30. Aber bei solchen bösartigen Urteilen würden wir nicht die von 2. Timotheus 2, 15 gebotene richtige Unterscheidung durchführen. Und nun ist wichtig, die eben genannten Stellen im Alten Testament sprechen über das direkte Eingreifen Gottes, wobei ganz klar zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen unterschieden wird. Dies ist ein Merkmal der messianischen Herrschaft, wenn Gott während 1000 Jahren eine direkte Regierung über die Welt ausüben wird. Heute regiert Gott aber meistens indirekt. Er benutzt manchmal Völker, um andere zu richten. Das ist indirekt. Und er kann gottlose Völker benutzen, um andere gottlose Völker zu bestrafen. Gott greift nicht selbst ein. Und darum ist es möglich, dass Gesetzlose im Wohlleben richtig gehend schwelgen, während Gerechte unter miserablen Umständen leiden. Davon spricht Asaf im Psalm 73. Aber Gott gab ihm dann Klarheit über diese Thematik. Es ist alles eine Frage der Zeit. Die Zeit kommt, wo Gott direkt regiert und dann wird er den Bösen wegraffen und den Gerechten segnen mit Wohl. Also diese Unterscheidungen sind ganz wichtig. Die Freunde Hiobs haben genau diesen Fehler gemacht. Wir haben gesagt, Hiob, wir haben uns so getäuscht. Du warst ein hinterhältiger Betrüger. Wir haben gemeint, du seist gerecht, aber jetzt sehen wir es, du bist ein ungerechter Mensch. Darum leidest du. Und sie erzählen und führen das aus und das stimmt alles, was sie sagen. Nur haben sie es der falschen Person und zur falschen Zeit gesagt. Das ist das Problem des Buches Hiob. Jetzt haben wir einen Schlüssel für das Buch Hiob. Weiter, wir müssen unterscheiden zwischen Israel, den Nationen, also den Heidenvölkern, und der Gemeinde. 1. Korinther 10, 32 listet gleich in einem Vers diese Gruppen auf. Seid ohne Anstoß, sowohl für Juden als Griechen und für die Gemeinde Gottes. Also wir müssen diese Unterscheidungen machen. Wenn wir die Bibel lesen, schauen, zu wem spricht Gott? Jetzt wörtlich mal zuerst. Natürlich fragen wir uns immer, was will Gott mit diesem Vers mir sagen? Das ist ganz wichtig. Aber zuerst, zu wem sagt er es direkt? Sagt er es zu Josua? Sagt er es zu Abraham? Ja. Oder 5. Mose 28, sagt er es zu Israel? Wenn ihr treu seid und gehorcht, wird es euch immer besser gehen. Keine Fehlgeburt im Stall, Wohlstand, irdisches Wohlergehen. Das hat Gott zu Israel gesagt. Und nun gibt es Leute, die sagen heute, wenn wir treu sind, wird es uns als Christen materiell immer besser ergehen. Und dann steigt man um von VW oder von Toyota auf Mercedes. Dann ist man aber bei dieser Übertragung nach 2. Timotheus 2, Vers 15 ein Arbeiter, der sich schämen muss, weil wir dann falsch geschnitten haben. Also das war nun wirklich ein Zickzack. Ein grausiges Zickzack. Das würde keine Handarbeitslehrerin akzeptieren. Wir müssen verschiedene Bündnisse unterscheiden. In der Bibel schließt Gott zum Beispiel einen Bund mit Noah und mit der ganzen Erde. Und dieser Bund hat nach 1. Mose 9 Gültigkeit, solange die Erde besteht. Daraus folgt die Einsetzung der Todesstrafe für die Obrigkeit, in der Hand der Obrigkeit, hat heute noch Gültigkeit. Für die Obrigkeit, nicht für die Gemeinde. Ja, also Gemeindezucht hat nichts zu tun mit Todesstrafe. Ja? Die Gnade wird gerade deutlich. Gemeindezucht hat damit zu tun mit Wiederherstellung, mit Zurückführen, mit Neuanfang, um das zu ermöglichen. Aber das ist etwas anderes. Die Obrigkeit hat dieses Recht und auch heute noch. Römer 13, Vers 4 erklärt, die Obrigkeit trägt nicht umsonst das Schwert. Das hilft zum Beispiel auch zu verstehen. Darf ein Staat, dessen Bürger abgeschlachtet werden, sich militärisch wehren? Die Obrigkeit hat das Schwert, ja? Aber wir haben nicht das Schwert. Es geht nicht darum, dass wir in eigenem Ermessen mit dem Schwert zuschlagen. Die Obrigkeit hat dieses Recht und die Obrigkeit muss diese Entscheidung fällen. Aber die Gemeinde, ihr Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Epheser 6, Vers 12. Und dann finden wir später den Bund mit Abraham. All diese Bündnisse müssen wir unterscheiden. Den Bund mit David, das findet man alles auf den Blättern. Wir müssen unterscheiden irdische und himmlische Segnungen. 5. Mose 28 hat uns gezeigt, Israel, das irdische Volk Gottes, hatte besondere irdische Zusagen. Die Gemeinde in Epheser 1, 3 und folgende hat ganz besonders himmlische Zusagen. Also wenn ein Christ hat garantiert himmlische Zusagen und wenn es uns hier in der Schweiz so wunderbar irdisch geht, dann ist das eigentlich über die Abmachung aus. Ja? Das kam einfach noch dazu. Aber es ist nicht so, dass wir uns berufen könnten. Gott muss uns das nicht geben. Und wir müssen aufpassen, dass das uns nicht zum Verhängnis wird. Das ist der Punkt, dass wir mit all diesen Dingen, was alles nicht in der Abmachung drin ist, umgehen können. Dort kommen viele zu Fall. Dann Zugehörigkeit. Zu Israel gehörte man durch natürliche Geburt. Man wurde am achten Tag beschnitten als Zeichen dafür. Aber zur Gemeinde, zum himmlischen Volk Gottes, gehört man durch Neugeburt. Und das wird dann bestätigt durch die Wassertaufe. Ja? Aber indem man diese Dinge vermischte, hat man dann die Kindertaufe abgeleitet. Ja? Die Kindertaufe wäre richtig, wenn man zum Volk Gottes gehört durch natürliche Geburt. Aber es ist eben einfach nicht so. Dann wieder mal zwei schwierige Wörter. Wir müssen unterscheiden zwischen Kontinuität und Diskontinuität. Also man könnte zum Beispiel immer nur die Vielfalt sehen. Und immer nur sehen, alles wechselt, ja? Durch die Zeitalter hindurch. Aber wir müssen auch sehen, diese roten Linien, die sich durchziehen, durch alle Zeitalter hindurch, als eine Einheit. Und die Leute, die so eine Abneigung haben gegen Dispensationalisten, die betonen eben sehr stark diese einheitlichen Dinge. Zum Beispiel der Glaube eines Abels war im Prinzip der gleiche Glaube wie wir. Er stützte sich auf das stellvertretende Opfer und damit auch auf die Verheißung, dass der Kommende das Problem des Bösen lösen würde. Wir müssen sehen, im Alten Testament wurde der Mensch gerettet durch Sündenbekenntnis und Reue. Das hat sich nie geändert. Also wir müssen diese roten Linien betonen. Das ist das Kontinuierliche. Und da müssen wir auch sehen, diese Dinge, wo Wechsel eingetreten sind. Und diese Auseinandersetzungen zwischen Dispensationalisten und Calvinisten oder wer auch immer, die hängen oft damit zusammen, dass der eine mehr das betont und der andere mehr das. Mit dem ist noch nicht gelöst, das Problem, ja? Aber das hilft mal schon, eine Annäherung zu finden. Wir müssen beides sehen. Die Schrift und die Schriften. Wir müssen weiter unterschiedliche Eigenschaften der verschiedenen Bibelbücher erkennen. Jedes Bibelbuch hat seinen eigenen Charakter und seine ihm eigentümliche Schönheit. Wir nehmen das Matthäusevangelium. Ich frage mich, was ist die Hauptbotschaft in diesem Buch? Jetzt nehme ich schon das Thema vom nächsten Mal vorweg, das ich dann behandeln sollte. Antwort: Der König für Israel und die Nationen. Wo finde ich den Schlüsselvers? Antwort: Matthäus 1,1. Jesus ist der Sohn Abrahams, der Sohn Davids. Und wie findet man das heraus? Das ist ganz einfach. Man nimmt einen guten Bibelkommentar aus der Bibliothek und da steht alles schon drin. Ja? Aber es gibt auch noch einen anderen Weg. Man lese das gewählte Bibelbuch durch und versuche den Gedankenverlauf zu finden. Ja? Also gut lesen, schön lesen, nicht zu schnell. Ja, querlesen können wir in den Kommentaren, oder? Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Ja, also, aber die Bibel gut lesen, das drückt eigentlich auch eine gewisse Ehrfurcht vor dem Gotteswort aus. Hast du gesagt, die Bibel querlesen? Nein, eben. Kein Problem. Wenn man das Buch aufmerksam liest, nein, auch vorher, jedes Wort hat seine Bedeutung im Satz, jeder Satz im Abschnitt, jeder Abschnitt innerhalb des Buches. Wenn man das Buch aufmerksam liest, verfolge man dabei, wie sich die Gedanken entwickeln. Auf einem Blatt Papier kann man sich dazu Notizen machen. Dann folgt die Frage, wie kann man das Buch sinnvoll einteilen? Manchmal findet man eine Art Refrain, der teilt das Buch gerade schon ein. Ich habe hier ein Beispiel, Hohelied, da gibt es drei Refrains und daraus folgt vier Strophen. Das Buch hat vier Strophen. Der Refrain kommt dreimal vor. Oder im Buch Zephania findet man einen Refrain zweimal. Das teilt das Zephania-Buch in drei Teile. Und ihr seht, das geht nicht immer schön nach den Kapitelzahlen. Die sind oft schlecht, aber macht nichts. Das ist ein gutes Hilfsmittel. Und solche Markierungen findet man in vielen Büchern. Es gibt auch Strukturwörter. Zum Beispiel in Römer 12, Vers 1 heißt es: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Ermahnungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Jetzt seht ihr das Wort nun. Das drückt die Schlussfolgerung aus. Kapitel 12 ist die Schlussfolgerung aus all den Lehren in Römer 1 bis 11. Und hier beginnt der praktische Teil, wo erklärt wird, was das für unser Leben bedeutet. Und beides ist das Lehrbuch. Ja? Man kann nicht Lehre und Praxis trennen. Das ist eine Einheit. Aber wir haben hier zwei Teile. So, dieses Strukturwort findet man auch im Kolosserbrief, 3 Vers 1. Jetzt wissen wir schon, wo der Lehrteil ist, wo der Anwendungsteil ist. Epheserbrief, 4 Vers 1. Nun, jetzt wisst ihr auch, wo der Lehrteil ist und wo der praktische Teil ist. Ein Wort. Und so kann man schöne Beobachtungen machen. Natürlich verbunden mit Gebet. Herr, öffne mir die Schrift. Öffne meinen verschlossenen Verstand. Begegne du mir. Wir wollen Christus suchen in seinem Wort. Korrigiere mein Leben. Der Psalmist von 119 sagt: Ich habe dein Wort in meinem Herzen verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Warum hat er Bibel gelesen? Damit er nicht sündigt. Das ist eine Motivation zum Bibellesen, damit wir nicht sündigen gegen Gott. Wir müssen uns fragen, wer hat ein Buch geschrieben? An wen hat er es gerichtet? Das wird aber nicht immer gesagt. Aber da, wo es gesagt wird, sollen wir darauf achten. Wir müssen uns fragen, ist es an eine Gemeinde, eine Ortsgemeinde geschrieben, oder ist es ein Rundbrief, wie zum Beispiel der Hebräerbrief? Wir stellen uns Fragen über die Hintergründe. Zum Beispiel im ersten Korintherbrief erfährt man aus dem Brief selber viele Hintergründe, was da so abgegangen ist. Und wenn wir den Brief gründlich lesen, können wir solche Hintergründe aus dem Brief erarbeiten. Wir fragen uns, wann ist ein Buch geschrieben worden? Dadurch können wir es auch in den Heilszeitaltern einordnen. Das ist auch wieder eine wichtige Sache. Es ist zum Beispiel sehr wichtig, dass nicht Mose den ersten Korintherbrief geschrieben hat, sondern Paulus. Ja? Wir haben verschiedene Schreibstile. Jeder Schreiber hat einen anderen Stil. Und das merkt man schon an der Wortwahl. Johannes hat ganz typische, immer wiederkehrende Wörter, die man bei Paulus so nicht findet. Das Johannesevangelium hat einen Wortschatz von ca. 800 Wörtern. Das wäre das Vokabular von einem Kleinkind. So tief, ja. Gut, es ist natürlich nicht das Vokabular eines Kleinkindes, denn die meisten oder so viele Wörter im Johannesevangelium kennt ein Kleinkind nicht. Ja, es sind Wörter aus der Erwachsenensprache, aber der Umfang entspricht so, was man von einem Kleinkind erwartet. Oft sehr kurze Sätze bei Johannes. Ja? Bei Paulus immer wieder ganz lange Sätze. Epheser 3, 1, 3 bis 14 ist im Griechischen ein einziger Satz. Das übersprudelt richtig. Aus dem Gefängnis geschrieben. Und er freut sich über den Reichtum des Glaubens in Christus. Paulus hat also einen ganz ihm eigentümlichen Schreibstil. Nun, in 1. Korinther 14 geht es um Weissagung in der Gemeinde. Also, dass man geleitet durch den Geist Gottes Wort so weitergibt, dass es den Bedürfnissen entspricht. Und da vergleicht Paulus das Reden in der Gemeinde mit verschiedenen Tempelinstrumenten, wie Posaune, Harfe oder Flöte. Und das ist ein wunderbarer Vergleich. Jedes dieser Musikinstrumente hat eine andere Klangfarbe. Das A auf einer Posaune klingt anders als das gleich hohe A auf der Harfe oder auf der Flöte. Warum? Ja, das hat zu tun mit der Obertonreihe und so. Das ist interessante Physik. Aber es ist also so, der gleiche Ton hat eine andere Farbe. Johannes klingt in der Bibel ganz anders als Paulus. Aber sie ergeben zusammen keinen dissonanten, organisierten Lärm. Ja, so wie Pierre Boulez und so im 20. Jahrhundert. Aber, oder Ligeti. Aber sie passen zusammen. Zusammen ergeben sie ein vollkommen harmonisches und wohltuendes Konzert. Und dabei dürfen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Vielfalt und auch auf die Unterschiede richten. Und dann wird diese Klangvielfalt ein wahrer Genuss. Luther hatte ja im Römerbrief die Rechtfertigungslehre aus Glauben allein entdeckt. Und dann hatte er Mühe mit dem Jakobusbrief, weil seine Feinde mit dem Jakobusbrief kamen. Aber Calvin hat in seiner Institutio auf wunderbare und ganz ruhige Weise, überhaupt nicht aufgeregt und zornig und so, auf ruhige Weise beschreibt er, dass diese Unterschiede zwischen dem Römer und dem Jakobusbrief gar kein Problem sind. Er erklärt, das klingt schön zusammen. sind nur verschiedene Klangfarben. Paulus betont im Römerbrief, dass ein Sünder vor Gottes Augen nur durch den Glauben an Jesus Christus gerecht erklärt wird, gerechtfertigt wird. Jakobus sagt, wenn du behauptest, du seist ein Gläubiger, dann wollen wir mal bitte deine Taten anschauen und die Art, wie du lebst. Und dann sehen wir, ob du ein Gerechtfertigter bist. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Er betrachtet den Menschen vor den Augen der Menschen, wie er als gerecht erklärt werden kann. Jetzt gibt es ein Problem. Verschiedene Schreibstile. Wie verträgt sich das mit der Lehre über die Inspiration? Das ist echt schwierig, oder? Nun, warum schreibt Paulus anders als Johannes? Jesaja ganz anders als Hosea? Und Josua wieder ganz anders als die Söhne Korahs? Und jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Inspiration Gottes und Inspiration der Dämonen. Wenn Menschen von Dämonen inspiriert sind und Bücher schreiben, wird deren Persönlichkeit eingeschränkt oder sogar ausgeschaltet. Manche Okkultisten besitzen die Gabe des automatischen Schreibens. Wenn ein Medium in der Trance Botschaften ausspricht, ist das Bewusstsein vielfach ausgeschaltet. Also die Dämonen haben immer ein Interesse daran, unsere Kontrollinstanz auszuschalten, damit sie uns als ihre Werkzeuge missbrauchen können. Und so wirken eben Drogen, Alkohol, östliche Meditation und so weiter. Rockmusik. Aber wenn Gott Menschen benutzen möchte, will er sie als vollständige Personen in seinem Dienst einsetzen, mit Geist, Seele und Körper. Gott, der Schöpfer, hatte Johannes genau so gemacht, wie er ihn als Gefäß zu seiner Ehre haben wollte. Auch die ganze Entwicklung in seinem Leben war so in der führenden, souveränen Hand Gottes, dass er Griechisch als Fremdsprache genau so lernte, wie Gott es wollte. Merken wir, das ist die Größe Gottes. Und dann sieht man auch unser eigenes Leben ganz anders. Unsere Kleinkindzeit, das ist nicht etwas Zufälliges, sondern wir waren damals schon in Gottes Hand. Und er hat schon damals ein Ziel gehabt, wozu er uns bereiten möchte. Wenn Johannes dann mit vollem Bewusstsein und ohne irgendwelche Einschränkung seiner Persönlichkeit seine Briefe, das vierte Evangelium und die Offenbarung schrieb, war seine von Gott geheiligte Persönlichkeit nicht ausgeschaltet. Nein, sie wurde zu 100% von Gott gebraucht. Das Eindringen von Irrtum und Falschem war 100%ig ausgeschaltet, getrieben durch den Heiligen Geist. Das ist der Punkt. Aber das ist nun schon ganz wichtig, das verstanden zu haben. Da merkt man zum Beispiel auch Zungenreden, wo einer und so weiter, ja, so tönt das etwa, spricht, der weiß überhaupt nicht, was er sagt. Das ist jetzt abgehängt. Ich habe sogar eine Kassette, wo einer erklärt, wie man das machen soll. Man soll 3 Minuten Baba sagen, bis der Verstand abhängt und dann kommt's. Jetzt wisst ihr, wie man mit Zunge reden muss. Das ist eine Art, es gibt noch andere Methoden. Und der hat dann gesagt, der größte Feind des Zungenredens ist der Verstand. Ja? Das ist das Dämonische. Und schauen wir mal, sogar die Bibelschreiber, die wirklich Gottes Wort bis auf den Buchstaben schrieben, da ist ihre volle Person benutzt worden in der Hand Gottes. Das ist Inspiration. Mit dem anderen will ich überhaupt nichts zu tun haben. Aber das sind wichtige Prinzipien. Gott will unsere Persönlichkeit nicht ausschalten. Er will auch nicht unseren Verstand ausschalten, aber er will ihn öffnen. Ich habe schon erklärt, wir müssen auch unterscheiden. Ist etwas ein Gedicht? Ist etwas Geschichtsschreibung? Und so weiter und so fort. Wir müssen auch unterscheiden, es gibt verschiedene Büchergruppen. Übrigens noch zu den verschiedenen literarischen Formen. Noch ein gutes Beispiel zu 1. Mose 1, Schöpfungsbericht. Es ist wirklich manchmal ganz toll. Gelehrte Leute haben gesagt, das müssen wir nicht so wörtlich nehmen. Das ist vielmehr, muss man das verstehen, das ist so ein Hymnus, also ein Lobpreis auf die Schöpfung Gottes. Und darum haben wir kein Problem in unserer heutigen Zeit, wo wir das wissenschaftlich natürlich ganz anders sehen. Die Menschen haben geschrieben aus ihrer religiösen Überzeugung heraus. Nun, es ist ein Hymnus, also es ist Dichtung. Ja, aber das Hebräische in 1. Mose 1 ist normale Prosa. Im Hebräischen, die Poesie hat einen schönen Rhythmus. Psalm 1. Ashre ha'ish, asher lo halach, va'atzat rasha'im, uve derech chata'im lo amad, uve moshav letzim lo yashav. Ja, merkt man. Das ist der typische Rhythmus mit Rhythmuswechsel im Hebräischen. Jetzt aber der Schöpfungsbericht. Reine Prosa. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Ve-ha-aretz ha-ita tohu va-vohu. Ve-choshech al-penei tohom. Ve-ruach Elohim merachefet al-penei ha-mayim. Ve-yomer Elohim, yehi or. Ve-hi or. Ve-yar Elohim et ha-or kitof. Ve-yavdel Elohim ben ha-or uven ha-choshech. Und so weiter und so fort. Das ist reine Prosa. Erzählung, es will historische Erzählung sein. Kein Lobpreis. Das finden wir im Psalm 104. Ja, das ist ein Lobpreis. Gottes als Schöpfer. Nun, so lassen wir uns nicht blöffen. Verschiedene Büchergruppen. Es gibt Geschichtsbücher, wie zum Beispiel die Bücher Mose. Es gibt Lehrbücher, wie die Briefe im Neuen Testament, es gibt prophetische Bücher, also es ist immer nur der Akzent. In einem Geschichtsbuch gibt es auch Poesie, in den Büchern Mose gibt es auch Poesie. Ja, zum Beispiel als Adam zum ersten Mal Eva sieht, dann wird er poetisch. Ist ja logisch, oder? Das ist auch im Hebräischen ist das Poesie. Also, das gibt es auch in einem Geschichtsbuch, aber dann sieht man das im Hebräischen sehr klar. In Lehrbüchern gibt es auch Prophetie. 2. Timotheus 3. Aber es kann sehr gefährlich werden, wenn man aus einem Geschichtsbuch eine allgemeine Lehre ableiten will. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 haben die Christen alles den Besitz miteinander geteilt. Ableitung, es ist unchristlich, wenn man nicht in einer Art Gütergemeinschaft lebt, wo man vorzu alles verkauft und dann zusammenlegt. In den Lehrbriefen finden wir das nirgends. Als Lehre, 1. Timotheus 6, 17 bis 19, spricht sogar die Reichen an in der Gemeinde und erklärt, wie sie sich verhalten sollen. Freigebig, nicht das Vertrauen auf den Reichtum setzen und so weiter. Also, und übrigens, diese Art Gütergemeinschaft finden wir nur bis zur Steinigung von Stephanus, Apostelgeschichte 7, und nachher kommt das nicht mehr vor. Die Apostelgeschichte als Geschichtsbuch zeigt, wie Gott in bestimmten Zeitabschnitten etwas gewirkt hat. Das ist aber nicht zwingend etwas Allgemeinverbindliches. Aber wir können in der Apostelgeschichte auch allgemeinverbindliche Dinge finden. Ja? Aber nicht einfach so zwingend. Dann müssen wir unterscheiden verschiedene literarische Formen. Das heißt, ist es eine Erzählung, eine Vision, eine Audition, ein Lied, eine Predigt und so weiter. Oder ein Gleichnis. Da gibt es auch immer die tollen Leute, die sagen, ihr evangelikalen, fundamentalistischen Christen, fundamentalistisch heißt übrigens, dass man an den fundamentalen Wahrheiten der Bibel festhält, wie Inspiration der Bibel, Gottheit Christi, Wiederkunft Christi und so weiter und so fort. Das ist Fundamentalismus. Hat überhaupt nichts zu tun mit Bomben. Ja, im Islam, weil die Fundamentalisten stützen sich auf das Fundament des Korans ab. Und dann geht das mit dem Töten. Ja, also darum, es ist das gleiche Wort, aber es bedeutet etwas ganz anderes. Nun, die sagen uns, ja, ihr nehmt die Bibel wörtlich. Ihr seid ja schon komische Leute. Und das im 21. Jahrhundert gibt es noch so viele komische Leute. Da muss man sagen, ja, was heißt das wörtlich nehmen? Habe ich gerade vor kurzem erlebt an einem Büchertisch. Bin ich so herausgefordert worden. Und dann muss man erklären, was heißt wörtlich. Wenn ich ein Gleichnis lese, dann nehme ich das wörtlich als Gleichnis. Das heißt, es wird hier ein Vergleich gemacht, es ist nicht eine Geschichte, die erzählt wird, die geschehen ist. Und wenn ich eine Geschichte lese in der Bibel, als geschichtliche Erzählung, dann nehme ich das als geschichtliche Erzählung und nicht als ein Hymnus. Ja? Oder wenn die Bibel spricht von einem Tier mit 7 Köpfen aus dem Meer, das die Welt terrorisieren wird in Offenbarung 13, dann glaube ich nicht, dass Europa einmal von einem solchen Dinosaurier mit 7 Köpfen regiert wird. Sondern dann nehme ich das wörtlich als apokalyptische Sprache, symbolische Sprache. So ist das gemeint. Wir müssen die Bibel wörtlich nehmen, wie sie wörtlich verstanden werden will. Und dann schließlich Hilfsmittel. Das habt ihr alles schon letztes Mal gehört. Nein, nur ganz kurz. Der Herr Jesus hat seiner Gemeinde Gaben gegeben. Epheser 4,11. Und diese Gaben, die er gegeben hat in der Gemeinde, die helfen uns auch beim Bibellesen. Also wir können uns nicht einbilden, ein Solochristentum führt zum Ziel. Wir brauchen die Gemeinschaft in der Gemeinde. Und wir brauchen Lehrvorträge, Hauskreise, wir brauchen Bibelkommentare und so weiter und so fort. Nur wollen wir uns eben im Klaren sein, das sind alles Hilfsmittel. Und wir geben dem Wort Gottes allein die Priorität, allein die Schrift. Und alles andere darf nur Instrument, Hilfe und Unterstützung sein.